Das heißt beispielsweise, ich habe irgendwie eine Billing-Domäne, dann liegen dort die Billing-Daten. Und rechts auf der Seite habe ich quasi meinen Data Governance Part, im Normalfall irgendwie einen Data-Katalog oder ähnliches, wo auch beschrieben ist, was steckt hinter diesen Daten, wie häufig werden die aktualisiert, welches Schema haben die. Also dass da auch eine Awareness da ist, dass ich eine gewisse Governance auf diesen Daten habe.
Lyndonk Insights, Digital Consulting und Audit. Ein Podcast von Lyndonk und Hossenfelder.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Lyndonk Podcasts. Ich freue mich heute sehr, wieder mit Patrick Arnold, dem CTO von OC Technologies, einen bekannten Gast zu haben, der schon das ein oder andere Mal hier bei unseren Podcasts dabei war. Heute sprechen wir über ein, finde ich, doch sehr spannendes und doch sehr aktuelles Thema, und zwar über Data Mesh. Data Mesh ist ein relativ neuer, dezentraler und vor allem auch produktorientierter Datenarchitekturansatz und aus unserer Sicht auch im Zuge von vielen Themen, die gerade auch am Markt sind, wie Kundenzentrierung, User Experience, aber auch rund um die Cloud-Native-Softwareentwicklung ist Data Mesh tatsächlich gerade ein aktueller und auch viel diskutierter Ansatz, weshalb mich wirklich auch freue, heute mit Patrick als Experten einmal das Thema Data Mesh mal etwas aufzurollen und mal etwas darüber zu reden. Hype oder tatsächlich ein Trend. Ja, Patrick, freut mich, dass wir heute wieder hier zusammensitzen und freue mich auf das Gespräch. Vielleicht stellst du dich auch nochmal ganz kurz vor und dann starten wir rein.
Erstmal vielen Dank, dass ich wieder mit dabei sein darf. Mittlerweile fühlt sich schon fast an wie ein Wohnzimmer für mich. Genau, mein Name ist Patrick Arnold, bin seit 2022 CTO bei OC Technologies. Wir sind ein klassischer IT-Dienstleister und Beratungskonzern mit allen Facetten, die man sich wünscht, also von frühen Elementen in Projekten bis hin zum Betrieb, auch über Nearshore und Ähnliches. Wir haben natürlich auch häufig dieses Thema Daten bei unseren Kunden auf dem Tisch liegen. Ich meine, seit Jahren prägt der Markt den Begriff Daten sind das neue Rohöl. Von daher ein sehr spannendes Thema. Ich glaube, wie du schon gesagt hast, auch mit dem Thema Data Mesh ein ja nicht mehr ganz neuer Ansatz. Also ich glaube, seit 2-3 Jahren ist er jetzt auch wirklich publik, aber durchaus ein spannender Ansatz, dieses ganze Thema einfach auch mal anders aufzurollen.
Daten sind das neue Öl oder der Treibstoff oder was auch immer man noch so für Wörter nimmt. Wollte ich auch gerne mal aufgreifen. Wir haben gemeinsam jetzt vor kurzem eine Studie veröffentlicht, Cloud Data und Software, der Kern der digitalen Transformation. Und ein Ergebnis ist mir auch in der Vorbereitung auf den Podcast gleich ins Auge gestochen. Jedes zweite Unternehmen sagt, dass sie bei der Nutzung von Daten, gerade im Hinblick auf User Experience, Kundenzentrierung, nicht gut aufgestellt sind. So, jetzt kommt so der Analyst in mir vor und sagt, Mensch, das Thema Daten, Stammdaten, Datenqualität haben wir schon seit 15, 16 Jahren eigentlich auf dem Tableau. Unternehmen tun da auch wirklich viel, aber trotzdem haben sie eigentlich keine hohe Reife, obwohl ja die Technologien auch gerade in Richtung Big Data Analytics, Business Intelligence durchaus schon reif sind. Dieses Spannungsfeld, wo hängt es eigentlich aus deiner Sicht mit zusammen?
Ja, ich glaube, da spielen mehrere Kriterien oder mehrere Einflussfaktoren in diese Aussage beziehungsweise in das Ergebnis mit rein. Einerseits muss man natürlich sagen, dass wir zwar schon lange in das Thema Daten investieren, wir aber dort auch einen massiven Fachkräftemangel haben. Wenn man sich den Markt so anguckt, der klassische Softwareentwickler, so wie wir ihn kennen, ich sage jetzt mal, der im Backend oder im Frontend auch implementiert, der bringt häufig erstmal nicht diese Awareness, das Mindset für das Thema Daten mit. Der arbeitet jeden Tag mit Daten, er weiß, was Daten sind, aber er guckt jetzt nicht aus der Brille drauf, was kann ich aus diesen Daten, die ich in meinem digitalen Produkt erzeuge, beziehungsweise auch sammle, eigentlich für einen Mehrwert fürs Business generieren. Also das mal Problemstellung will ich es nicht nennen, aber Einflussfaktor 1, es ist ein anderes Mindset notwendig im Team, beziehungsweise bei der einzelnen Person, mit diesen Daten auch Mehrwert generieren zu wollen oder auch, ja, am Ende des Tages tun sie das heute schon, aber halt stark auf dem Fokus Softwareentwicklungsprozess. Mhm. Zum Beispiel Testabdeckung messen wir seit zig Jahren in Form von Angaben im statischen Code-Analyse-Tool. Das sind ja auch Daten, die beziehen sich aber halt auf ein anderes Spektrum und nicht aufs Business. Der zweite Punkt ist, wenn man sich die letzten Jahre anguckt, von der Historie, wie gehen wir mit Daten um? Wir haben immer versucht, zentrale Analytics-Teams, Data-Management-Teams, was auch immer zu gründen. Hat natürlich die Herausforderung, die Daten entstehen ja an einem gewissen fachlichen Punkt. Das heißt, beispielhaft, ich habe irgendwie ein B2C-Gerät, Kettensäge, Roboter, was auch immer, und dort entstehen die Daten. Die Verbindung zu diesen Geräten bzw. die fachliche Funktionalität wird von klassischerweise Softwareentwicklungsteams implementiert. mit einem Product Owner. Wenn ich dann ein zentrales Data-Team habe, wo ist die Fachlichkeit angesiedelt? Der Product Owner kennt sie, der muss sie transferieren in das Analytics-Team, aber das Analytics-Team kennt dann auch nur den Part, den der Product Owner erklärt hat. Das heißt, da gibt es dann wieder eine spezifische Anforderung. Wir haben feste Grenzen eingezogen. Die Anforderung wird umgesetzt, aber was links und rechts noch nebenbei entstehen könnte, haben wir nicht im Blickfeld. Das ist ein zweiter Punkt, der, glaube ich, dazu führt, dass man sich noch nicht so wirklich fit fühlt. Und der dritte Punkt ist, es sind natürlich auch sehr, sehr viele digitale Lösungen in den letzten 2-3 Jahren entstanden. Und häufig wurde da dann auch eher erstmal auf den Feature Scope Wert gelegt und fokussiert. Das heißt, man hat Business Capabilities aufgebaut. Und das Thema Data ist dann quasi ein Add-on. Natürlich möchte jedes Unternehmen irgendwann datengetrieben arbeiten oder auch entscheiden können. Aber die kommen dann erst zu einem späteren Zeitpunkt. Da habe ich vielleicht schon 1-2 Jahre in meiner Produktentwicklungslebenszyklus implementiert. Und dann sage ich, okay, jetzt möchte ich auch mal wissen, wie wird denn mein Produkt eigentlich auch angenommen? Wenn man, also das bei klassischen Konzernen oder bei großen Unternehmen, wenn man hingegen Startups anguckt, die schon eher so dieses Client-Centric, Customer-Centric Mindset verwirklicht oder verinnerlicht haben, die starten ja mit einer ganz anderen Perspektive. Da gehe ich dann hin mit Low-Code, baue mir den ersten Prototypen, messe zeitgleich, wie das wird, das Produkt genutzt, um dann entscheiden zu können, lohnt sich der Invest oder nicht. Eine komplett andere Vorgehensweise, wie wenn ich heute in den DAX-Konzern oder in größeren Mittelstand gucke.
Die haben ja auch die Legacy nicht, ne? Also die kommen ja auch nicht aus dieser traditionellen Welt der Data Warehouses und Data Lakes, ne? Die können ja tatsächlich auch komplett neu produktorientiert aufbauen. Das heißt, wenn wir es nochmal zusammenfassen, also im Grunde eigentlich Anforderungen wie einerseits Geschwindigkeit in der Softwareentwicklung, auch das ganze Thema auch Features oder auch User Stories auch mit Daten auch zu füllen, sind aus deiner Sicht da wichtige Anforderungen auch für Softwareentwickler oder für die Softwareentwicklung. Ja. Und da kommt dann Data Mesh ins Spiel.
Genau, also mit Data Mesh haben wir jetzt einfach ein Paradigma oder ein Pattern, wo ich sage, wir wollen weiterhin eine technologische Plattform aufsetzen. Also die Technologie hat sich auch so weiterentwickelt, dass wir das können. Also mit klassischen Produkten wie Snowflake, jeder Hyperscaler mit BigQuery oder auch in Azure mit Data Lake und Synapse bietet mir die Möglichkeit, so eine Datenplattform aufzubauen. Das heißt, wir haben immer noch eine Separierung. Also wir haben häufig dann Teams, die sogenannte Datenplattform-Teams sind. Das heißt, die bauen die Plattform, sehen sich aber auch als Self-Service. Das heißt, contributen neue Updates, contributen neuen Funktionsumfang. Und wir haben dann die Domänen-Teams, in denen ich dieses Daten-Mindset versuche zu trainieren und auszubilden, die dann gewisse Services auf der Plattform nutzen. Dann habe ich genau diesen Zwiespalt, den ich vorhin beschrieben habe, mit zentrales Know-how notwendig im Hinblick auf Technik. Den habe ich gelöst, weil ich meine Technik durch ein Plattformteam zur Verfügung stelle. Mhm. Ich brauche eigentlich nur noch diesen applikationsspezifischen oder domänenspezifischen Ansatz aus meinem Team. Und da habe ich dann aber die Fachlichkeit verortet. Also das heißt, dort, wo die Daten produziert werden, dort, wo das Knowledge eigentlich liegt, die sehen auch die Daten und können direkt den Mehrwert mit aufbauen.
Da würde ich gerne mal, weil das gerade auch anspricht, noch mal ein Stück weit tiefer gehen. Technologische Voraussetzungen für Data Mesh. Was braucht man da, um solche domain-orientierten Arbeitsweisen eigentlich zu...
Also klassischerweise, wenn ich so eine Datenplattform mal hinstelle, dann brauche ich, ist nichts Neues, ich brauche immer irgendwie einen Eingangskanal. Das heißt, ich muss mich irgendwie damit befassen, wie greife ich die Daten aus meinem operativen Datenbestand ab. Das heißt, ich kann über Kafka-Topics subscriben zum Beispiel, mit der Daten rausziehen, ich kann Datenbankanbindungen machen, was ich halt brauche.
Aber brauchst du eine Microservice-orientierte API-basierte Technologieplattform?
Brauche ich nicht.
Du kannst eigentlich direkt
losgehen. Also ich kann heute auch an meinem Monolithen, haben wir bei Kunden auch schon gemacht. Ich persönlich ziehe da noch so ein Anti-Corruption-Layer ein, in Anführungszeichen. Heißt, wenn wir heute einen operativen Datenbestand haben, auf dem Lesen und Schreiben bearbeitet wird, dann mache ich normalerweise eine View dafür zum Beispiel, um da auch eine Absicherung zu haben, falls ich da irgendwie mal Änderungen ergeben. Und auf die View greife ich dann mit einer Data-Pipeline zu und konsumiere die Daten. Jetzt muss man natürlich sagen, so eine Datenpipeline, die ist dann wieder getriggert. Das heißt, entweder ich habe es über Zeit oder ich trigger es über eine API oder ähnliches. Das heißt, ich arbeite dort halt auch nur eher mit, ja, nicht 100% Realtime-Data, sondern eher fast Echtzeit, also je nachdem, wie ich den Trigger einstelle. Und dann passiert Folgendes, also ich habe bildlich dargestellt links auf der Seite den Eingangskanal, gehe dann in den mittleren Bereich, dort habe ich im Normalfall eben Data Lake stehen, wo ich auch nach Domänen am besten aufgesplittet Namespaces drin habe. Das heißt beispielsweise, ich habe irgendwie eine Billing-Domäne, dann liegen dort die Billing-Daten. Und rechts auf der Seite habe ich quasi meinen Data Governance Part, im Normalfall irgendwie einen Data Katalog oder ähnliches, wo auch beschrieben ist, was steckt hinter diesen Daten, wie häufig werden die aktualisiert, welches Schema haben die. Also dass da auch eine Awareness da ist, dass ich eine gewisse Governance auf diesen Daten habe.
Das heißt, dann ist im Grunde eigentlich bei diesen Data Mesh Anwendungen eigentlich der Data Lake oder das Data Warehouse im Grunde eigentlich immer der Connector und einzelne Domain tauschen dann gar keine Daten mehr.
Genau. Genau, also aber das ist wie gesagt, da reden wir über analytische Daten. Ich trenne immer sehr gerne operative Daten, komplett anderes Thema. Analytische Daten sammle ich dann quasi zentral in meinem Data Lake, das ist meine Basis, gesplittet aber auf Namespaces. Man muss auch noch richtigerweise sagen, bei großen Konzernen habe ich diese Plattform halt n-fach deployed. Da kann es halt sein, wenn ich über große Domänen spreche, haben die dann Subdomänen und dann habe ich eine eigene Plattform für eine Domäne, wo ich die Subdomänen in den Namespaces drin habe, die aber wieder zusammen konnektiviert sind und sich in einem großen Data Lake oder in einer großen Plattform wiederfinden.
Das heißt, wenn man das mal nochmal weiterdenken, wenn man im Grunde eigentlich eine produktorientierte Strategie fährt und sagt, man möchte eigentlich doch deutlich mehr auch in den jeweiligen oder mehr Verantwortung auch in den einzelnen Domains auch unterbringen, muss man sich auch im Grunde in seinem Vorfeld eigentlich auch über sein Bestandsdatenbankensystem Gedanken machen und das auch
Ich gehe noch eins höher, nicht mal nur auf den Datenbankbestand, sondern ich muss mir erstmal überlegen, wer hat denn Ownership für gewisse Daten in welcher Domäne? Also klassisches Beispiel.
Data Governance. Ja.
Genau, Produktinformation. Ist das eine eigene Domäne, wo die Ownership auch für die Produktinformation besteht oder muss ich die mir auf einmal im Onlineshop suchen? Weil wir gesagt haben, okay, da ist die Ownership für alles, was in Richtung Kunde geht im Hinblick auf Information und deswegen verorte ich es da. Mhm. Aber das ist ein Thema, was man sich davor überlegen muss. Vielleicht noch kurz zu dieser technischen Plattform. Ich habe jetzt quasi mal Ebene 0 beschrieben gehabt und darauf aufsetzend habe ich dann eigentlich den eigentlichen Analytics-Part mit zum Beispiel Apache Spark oder was auch immer, was man da verwenden möchte und baue mir dort dann entsprechend spezifische Datenprodukte zusammen, die ich dann visualisiere, zum Beispiel in Power BI, die ich als Trainingsdataset für ein ML-Modell nehme oder Co. Und dann agiere ich auch wirklich datengetrieben.
Okay. Ja, spannend. Habt ihr denn dort aber auch nochmal so, um es mal etwas konkreter zu machen, ein oder zwei Beispiele von Kundensituationen, wo du einmal beschreiben kannst, was waren eigentlich die Trigger, um sich mit dem Thema Data Mesh zu befassen und was waren so die Herausforderungen, auf die sie so getroffen sind?
Also Trigger sind häufig, ich sehe nicht, ob mein Produkt bei Kunden wirklich gut genutzt wird. Und da reicht es halt nicht nur zu messen, klickt der Nutzer jetzt auf den Button oder klickt er ihn nicht, sondern ich will ja auch zum Beispiel wissen, wie interagiert der Benutzer mit meinem physikalischen Produkt? Was macht er denn mit dem Produkt? Also da muss ich dann wieder, das ist genau dieser Punkt. Natürlich habe ich Touchpoint Analytics, habe ich in ganz vielen digitalen Produkten heute integriert. Aber jetzt gehen wir ja auch eine Ebene tiefer und ich will aus dem operativen Daten wissen, was tut er denn eigentlich mit meiner Plattform, Software, was auch immer. Das ist häufig ein Trigger. Und der zweite Trigger ist häufig, das Management sieht nicht die Daten, die es möchte. Dritter Trigger, das Analytics-Team ist am Verzweifeln, weil sie auf operative Datenbestände zugreifen. Dort ändert sich was, sie kriegen nichts davon mit. Der Report geht auf einmal nicht mehr. Oder sie wissen die Daten nicht hundertprozentig zu interpretieren. Und auf einmal haben wir falsche Ergebnisse. Es gab vor ein paar Jahren, da gab es zum Beispiel mal einen Fall, nee, das ist gar nicht so viel ein paar Jahren, das ist ein, zwei Jahren, da gab es eine Versicherung, die möchte ich nicht nennen, die hat aufgrund von einer Falschinterpretierung der Daten im Analytics-Team 1400 verstorbene Personen angeschrieben, ob sie ihren Vertrag nicht verlängern wollen. Mhm. Und das ist natürlich auch wieder ein Image.
Weil auch die Stammdaten und dann auch nicht in unterschiedlichen Systemen nicht gepflegt werden. Ne?
Nee, nicht nur gepflegt, sondern vielleicht auch falsch interpretiert.
Ja.
So. Und das meine ich mit, also da kann dann auch wirklich ein Schaden entstehen durch sowas. Mhm. Von daher finde ich das schon ein wichtiges Thema, auch sich zu überlegen, wo habe ich eigentlich diese Data Ownership und wer kennt diese Daten?
Das heißt nochmal nach vorne gedacht, weil wir es vorhin auch besprochen hatten, Thema Customer Centricity. Du hast eigentlich einen konkreten Vorteil, um dann auch tatsächlich Kundengruppen besser zu segmentieren, sie besser zu verstehen und dann auch Personalisierungsthemen auch aufzusetzen.
Absolut, also natürlich gerade dieses Thema Personalisierung ist ein Riesenthema
im Automatisierung.
Richtig. Und dort hilft mir natürlich massiv, wenn ich auf Echtzeitdaten zurückgreifen kann und quasi mit jedem Klick neu berechnen kann, was könnte ich dem Kunden jetzt eigentlich als nächstes anbieten? Mhm. Was ist eine Option, die er vielleicht interessant findet? Also da spielt das natürlich eine Riesenrolle. Und ich glaube persönlich auch, die Firmen, die da am weitesten sind, können auch am stärksten, wie du vorhin schon gesagt hast, dieses Customer Centricity Thema am stärksten leben und auch nutzen. Mhm. Du hast mich vorhin noch kurz gefragt, wegen was sind so Challenges oder Hürden? Meistens gar nicht die Technik. Also ich glaube, für die Technik gibt es mittlerweile gute standardisierte Ansätze, wie man sowas implementieren kann. Es ist ein Mindset-Thema, und zwar ein Mindset-Thema von der End-zu-End-Kette. Wenn ich mir angucke, Produkt, Projekt, Management, Product Owner, dort muss ich anfangen, mir Gedanken zu machen, welche Daten habe ich, wie kann ich neue Datenprodukte schneiden, welche Daten brauche ich aus anderen Domänen, die vielleicht schon in der Data Mesh Architektur sind, um neue Datenprodukte, neue Erkenntnisse für mein Produkt zu generieren. Und das muss ich halt schaffen, wirklich von der Business-Ebene bis in die IT-Ebene, weil da nehme ich in so einem cross-funktionalen Team auch Entwickler mit rein. Wenn die mit Daten arbeiten und ihnen auffällt, hey, wenn ich das korreliere, was wir ganz häufig schon tun, für unterschiedliche Business-Use-Cases, kann ich auch zusätzlich noch eine Analyse oder eine Verhaltensweise in meiner Plattform oder in meinem Produkt identifizieren, dann kann ich auch das contributen.
Mhm. Wenn ich jetzt auch nochmal drüber nachdenke, was du gesagt hast, es klingt ja auch so ein bisschen wie das, was man so seit einigen Jahren ja auch schon hört, Demokratisierung der Daten, Self-Service BI, ne? Hängt es so, also hängen diese beiden Themen ein Stück weit miteinander zusammen, wenn du auch sagst, du brauchst im Grunde eigentlich eine so solide Datengrundlage, ein bereinigtes Data Lakes Architektur, um dann entsprechend darauf dann auch für die einzelnen Domains dann operative oder auch analytische Daten rauszuarbeiten.
Ja, teilweise, weil ich persönlich mag diesen Begriff Datendemokratisierung nicht so besonders, weil auch beim Data Mesh Ansatz ist es im Data Governance Bereich schon wichtig, auch klare Zugriffsrechte zu verteilen. Mhm. Es gibt einfach Daten, wir haben zum Beispiel bei einem Kunden das Thema Data Product Canvas aufgebaut, so spezifizieren wir dort Datenprodukte. Und da gibt es auch eine Spalte, die nennt sich Legal Constraints. Ich muss natürlich schon auch darauf achten, dass ich Themen wie DSGVO oder auch vielleicht besonders schützenswerte Daten einfach nicht jedem zugänglich mache. Das heißt, da kann auch nicht, also beispielsweise, wenn jetzt ein Product Owner kommt und sagt, ich bräuchte unbedingt diese Daten, um dieses tolle Datenprodukt zu erzeugen, weil das für mein Businessprodukt einen Mehrwert bringt, dann muss das auch legal geprüft werden, ob genau für dieses Datenprodukt ein Zugriff gewährt wird oder nicht. Also da gibt es schon eine enge Bindung aus meiner Sicht.
Da würde ich ganz gerne auch nochmal genau einhaken, wenn ich darf. Also wie lassen sich denn tatsächlich solche Data Mesh Ansätze, solche produktorientierten Ansätze dann in eine übergeordnete, auch bestehende Data Governance Strategie einbinden? Was sind da eigentlich so die Herausforderungen? Ist es dann nur die Strategie? Muss man auch architektonisch?
Ich brauche unterschiedliche Themen. Also ich brauche einerseits natürlich eine Strategie. Die Strategie ist immer gut.
Immer gut, ja.
Ansonsten schade, ist es ein bisschen planlos und unstrukturiert. Dann habe ich natürlich so einen großen Block, diesen ganzen Plattformaufbau. Also ich muss mir überlegen, welche Produkte, welche Technologien, wie schaffe ich Self-Service zu betreiben. Ich brauche eine Governance-Funktion im Unternehmen. Ich brauche jemanden, der hat die Ownership über den Datenkatalog. Heißt nicht, er hat die Ownership, er beschreibt, wie sieht das Feld aus. Das ist nämlich ein zentraler Unterschied. Das liegt nicht zentral. Wie das Feld aussieht, liegt im Cross-Functional Team. Aber ich brauche jemanden, der auf den Datenkatalog sagt und hey, passt das noch zusammen? Muss es ein Update geben? Ich habe die Governance-Rolle.
Und du brauchst eigentlich in jedem Domain-Team brauchst du eigentlich einen Verantwortlichen für die Governance.
Wenn ich so skalieren kann, ja. Ansonsten würde ich ich persönlich würde sagen, es ist ein Lieferartefakt, der ganz normal ins Feature Development mit reinkommt, als Definition of Done Part, und der PO hat auch die Ownership dafür, das abzunehmen. Okay. Es kommt natürlich immer darauf an, wie viel Ressourcen und Budget habe ich, das ist aber eine andere Diskussion. Also Governance Part habe ich auf jeden Fall noch, und am Ende des Tages habe ich auch ein Change in der Strategie. Ich muss für dieses Thema Awareness schaffen. Wir hatten vor ein paar Monaten über das Thema Sustainability gesprochen. Mhm. Ähnlicher Block. Ohne Awareness, ohne Wahrnehmung in den Teams, ohne meiner Meinung nach auch Sessions, wo ich Teams mal daran führe, die Möglichkeit und Freiraum gebe, dass sie sich damit beschäftigen können, wird das Thema auch nicht fliegen.
Ist ja ähnlich wie bei DevOps. Ne? Du kannst natürlich Development Operations auch organisatorisch auch zusammenführen, wenn das Ganze nicht gelebt wird, ne, also sowohl in den Köpfen als auch in den Prozessen und auch im Mindset und auch in der Incentivierung, da gibt es ja so viele Themen. Ne? Ja. Und wahrscheinlich ist es bei Data Mesh ja das gleiche Thema. Dazu komme ich auch noch nachher nochmal, aber ich würde nochmal ganz gerne mal weil das Thema Daten Governance oder Data Governance und Informationssicherheit sind da natürlich schon auch echte Punkte, also gerade wenn wir auch in Europa auch die EU, die DSGVO haben. Also über die Interaktion von Data Mesh in die Data Governance, in die übergeordnete, haben wir schon gesprochen, ist wichtig, ist auch eigentlich auch ein Muss, denke mal, bei in Kritisbranchen oder im Financial Services ist es sowieso eigentlich auch
da kommen wir gar nicht drauf.
Part of the Game, ne? Genau. Jetzt würde ich aber nochmal auf die Informationssicherheit eingehen. Also wenn man im Grunde eigentlich das nochmal weiterdenkt, dass auch Kundendaten oder sensible Daten einfach schützenswert sind, sind wir doch eigentlich dann auch beim Thema, ich mache jetzt keine Buzzwords, aber beim Thema Security by Design, oder?
Ja, absolut. Also kennen auch Kunden, die haben, wir hatten ja vorhin über Plattformen gesprochen, dass wir noch mehrere haben können. Die hatten auch Plattformen einmal quasi freigegebene Daten, mit denen ich relativ einfach, also von der Zugriffsstufe relativ einfach arbeiten kann. Besonders schützenswerte Daten, auf die halt nur ein ausgewählter Personenkreis oder vielleicht auch am Ende des Tages nur 2, 3 Leute, was auch immer, Zugriff haben. Also das kann ich natürlich auch nochmal trennen. Und dann bin ich bei dir, dann muss in meiner Datenstrategie unter dem Pfad Plattform, muss man sich quasi beim Design überlegen, welche Anforderungen habe ich denn da eigentlich. Und die können dann wieder sehr differenziert sein.
Das heißt, wenn man eigentlich auch sich mit Data Mesh beschäftigt und das Ganze auch implementieren möchte, dann muss man eigentlich dann auch Security-seitig auch mit dem Identity and Access Management, mit einem privilegierten Access Management, ist dann eigentlich Pflicht, wenn ich jetzt das so höre, ne?
Aber das brauche ich aus meiner Sicht, also gerade Identity and Access Management brauche ich heute auch schon für jede Digitallösung.
Ja, haben wir aber nicht alle.
Das ist richtig, das kann ich auch nachvollziehen, also es ist immer eine Reise.
Ist aber dann schon eine notwendige Anforderung, wenn ich im Grunde dann die Daten auch nach außen auch öffne, ja? Also gerade in Richtung digitale Produkte.
Es ist eine Notwendigkeit.
Ja. Okay. Dann lass das doch noch, wo ich noch ganz gerne nochmal zurückkommen. Wir hatten ja vorhin über die IT-Infrastruktur gesprochen und ich würde mir jetzt nochmal stärker auf die Softwareentwickler nochmal eingehen. Du hast Mindset gesagt. Was verändert sich im Grunde eigentlich dann auch in so einem DevOps-Kontext dann auch für die Arbeit der Softwareentwickler? Ganz konkret.
Ja. Ich glaube, es ist gar nicht so viel. Also du hast natürlich schon in einer gewissen Art und Weise dann Spezialskills, die du erfüllen musst. Wobei man da aus meiner Sicht auch leveragen kann, weil, also was ist denn eigentlich mein Ziel? Ich stelle diese Plattform hin, die mir selbst Self-Services bietet. Bei einem Kunden haben wir das ganz konkret. Beispielsweise haben wir da ein Framework aufgebaut, wo man unterschiedliche Adapter bereits vorfindet. Das heißt, wenn ich heute als Softwareentwickler in meiner Billing-Domäne sitze und feststelle, ich habe eine User-Story, die handelt irgendwie von einem Datenprodukt, wo ich frisch Daten in die Plattform bringen muss. Dann kann ich auf Basis dieses Frameworks den Adapter zum Beispiel für Datenbanken, für Kafka, für Azure Service Bus, Azure Event Hub, was auch immer es da alles gibt, kann ich da nutzen und habe quasi schon mal die Konnektivität gewonnen bei diesem Self-Service.
Und weil wahrscheinlich dann auch viel automatisiert wird. Ne?
Richtig. Also das wird automatisch deployed, es gibt DevOps Pipelines, alles da. Also das ist ja der Mehrwert von dem Self-Service-Ansatz. So, wo ich dann natürlich Spezialskills brauche, ist dann eigentlich in dem Thema Analyse. Weil da setze ich dann beispielsweise auf ein Spark oder irgendein anderes Tool und fange wirklich an, aus den unterschiedlichen Daten Korrelationen, Beziehungen aufzubauen und auch Datenprodukte zu erschaffen. Hat das heute jedes Team? Nein, glaube ich nicht. Es gibt da aber aus meiner Sicht einen schönen Ansatz. Also wie wir bei unseren Kunden das Thema Data Mesh Schritt für Schritt aufgebaut haben, war es häufig so, dass man neben dem Plattformteam in Stufe 1 erstmal ein zentrales Enablement-Team hat. Das heißt, die laufen durch die unterschiedlichen Domain-Teams, helfen denen bei den ersten Datenanbindungen. Und auf einen Zeitraum von 12, 18 Monate, wenn das die Entwickler auch mal selbst mit denen zusammen im Team gemacht haben, dann entwickeln die da auch so ein Gefühl dafür, ich möchte das mal selbst tun, ich probiere mal. Und so kriegst du Schritt für Schritt diese produktspezifischen Skills zum Daten erheben bzw. Daten weiterleiten und Daten auswerten in dein Team hinein und vermeidest so auch ein bisschen, dass du diese Gefahr hast, in Fachkräftemangel pro Team zu laufen. Sind das dann alles Data Analytics Spezialisten? Nein, vermutlich nicht. Die Frage ist, brauchen wir 500 Data Analytics Spezialisten in der IT-Abteilung von 1000 Mann oder brauchen wir eigentlich nur 500 Leute, die wissen, wie sie Daten in die Plattform bringen und Grundlagen haben, wie funktioniert es technisch, eine Analyse zu betreiben, kriegen aber die fachlichen Anforderungen von der Analyse vielleicht von den 20 Spezialisten, die ich habe.
Was du, glaube ich, definitiv brauchst, also ich würde die Frage mit Nein beantworten, also dass wir sie nicht brauchen, aber was du natürlich definitiv brauchst, wenn wir auch über automatisches Deployment reden, du musst dich natürlich auf die Daten, die du bekommst, auch verlassen können. Das heißt, eigentlich vorab die Klassifizierung der Daten, die Bereinigung der Daten, also der Fokus auf Datenqualität in dieser zentralen Plattform.
Absolut.
Das, glaube ich, auch klingt immer so einfach, ne? Aber das ist, glaube ich, gar nicht so zu vernachlässigen, gerade wenn wir Unternehmen haben, die ja historisch gewachsene Strukturen haben, ne? Also ja, mehrere Data Warehouses, mehrere Unternehmensbereiche, mehrere Geschäftsbereiche, über M&A teilweise auch doppelte Kunden. Also
da gibt es ja genug Beispiele, wenn man jetzt so in dieses klassische Umfeld Data Lake, Data Warehousing guckt, da gibt es ja genug Beispiele, wo man sagt, die Projekte sind einfach aufgrund der Datenqualität gescheitert.
Aber das ist doch die Kernarbeit, die man vorher machen muss, um auch nochmal so auf die Erfolgsfaktoren zu kommen. Wenn man das nicht macht, wird doch Data Mesh auch nicht seine, wird man nicht seine kompletten Ziele erreichen.
Wobei ich im Data Mesh-Ansatz halt schon nochmal, also so gehen wir klassisch vor, du hast ja mehrere Stufen. Du hast dein operatives Datenset, dann kommt, ich nenne es jetzt einfach mal Pipeline, ob es ein Pipeline ist oder nicht, mal egal, kann auch ein Consumer sein, spielst es in einen Rohdatentopf. Aufbauend auf den Rohdatentopf machst du einen validierten Datentopf und das ist alles in deinem Namespace, in deiner Domäne. So, und klassischerweise machst du es so, dass auf deinem Rohdatentopf keine andere Domäne Zugriff hat und du auch kein Data Analytics drauf betreibst. Weil das sind die Daten. Sollte mal in deinem aufbereiteten Datentopf irgendein Fehler passieren oder irgendwas Ähnliches sein, hast du die Möglichkeit, aus deinen Rohdaten diese Daten wieder neu zu generieren. Das heißt, Rohdaten ist wirklich Heiligtum. Die fasse ich auch nicht an, da schreibe ich nichts, da mache ich nichts, die liegen da. So, und in dem aufbereiteten Topf, da bin ich dann bei dir, da muss ich gucken, dass ich für meine Use Cases die Datenqualität sicherstelle.
Hilft denn bei sowas eigentlich jetzt Generative AI? Also wir hören ja irgendwie dass Generative AI irgendwie bei allem hilft, ne? Aber
genau,
also, ist das also dort auch?
Ich kenne jetzt keinen Use Case, ja. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es da in den nächsten Jahren durchaus Möglichkeiten gibt.
Dazu Klassifizierungen,
genau, also das glaube ich,
strukturieren,
genau.
Und dann auch.
Da glaube ich, kann man schon drauf zu, also ob man es jetzt schon kann, weiß ich nicht. Ich habe es auch nie ausprobiert, wäre ein spannender Ansatz. Aber ich glaube, dort könnte in den nächsten Jahren durchaus auch ein Potenzial für Generative AI stecken, zu unterstützen.
Okay. Also jetzt haben wir jetzt technologische Voraussetzungen, wir haben die Anforderungen, auch die Voraussetzungen für die Softwareentwicklung.
Und wir haben Generative AI einmal genannt, das ist ganz
wichtig. Und wir haben Generative AI genannt, das ist ganz, ganz großes Kino, genau. Jetzt müssen wir aber auch nochmal über die IT-Operation sprechen, weil DevOps ist ja auch Ops, ne? Und wenn ich jetzt domain-seitig jetzt dann auch solche Datenprodukte auch betreibe, ändert sich da für die Opsler etwas Wesentliches?
Nee, also was ändert sich? Also ich meine, die Plattform wird von meinem Plattformteam zur Verfügung gestellt. Würde ich mal unter Anführungszeichen als SaaS bezeichnen. Die nutze ich nur, die lasse ich mir deployen. Mhm. Was ich natürlich schon betreiben muss im Hinblick auf, wenn es mal kaputt geht, sind meine Pipelines, sind meine, also die Anbindungen und meine operativen Datenbestände. Das sind aber auch klassische Software-Artefakte. Also das ist jetzt im Endeffekt auch nur beispielsweise ein Docker-Container, den ich deploy, irgendeine Function, die ich in der Cloud deploy, so wie ich meinen Applikationsstack auch habe. Also das Skillset verschiebt sich eigentlich nicht, das Gleiche.
Aber du hast quasi viel kürzere Zyklen, ne? dass du viel häufiger deployst, wenn ein neues Feature kommt, wenn irgendwie eine neue Users, wenn sich ein User...
Das ist richtig, war bei der Data Pipeline, beziehungsweise bei dem Input habe ich sogar ein langsameres Lifecycle-Management, weil wenn wir jetzt mal klassisch in die Feature-Entwicklung gucken, wie häufig habe ich denn wirklich große oder schwierige Änderungen in meinem Kerndatenmodell von meiner operativen Applikation? Habe ich natürlich auch. Es sind aber jetzt eher die Cases, wenn ich mal produktiv gegangen bin, die seltener vorkommen. So, vielleicht ergänze ich eher die Daten. Dann muss ich natürlich auch wieder anfassen, irgendwie sowas in die Richtung. Also aus einer Ops-Sicht, glaube ich, ist das für das Team eher nicht wirklich spürbar. Mhm. Aus einer generellen Ops-Sicht würde ich sogar behaupten, das, was wir seit Jahren im Bereich Monitoring tun, ist eigentlich das, was man am ehesten als Data Mesh bezeichnen kann. Weil was tun wir da? Wir haben unterschiedliche Anbindungen in unterschiedlichen Domänen. Jeder macht seine eigene Query auf Prometheus, damit die Applikation richtig verstanden wird. Und ich habe eine Time Series DB, wo ich sogar ein ML-Modell draufjagen könnte, um Predictive Maintenance zu betreiben. Habe ich da jetzt schon diesen Plattformgedanken und das Distributed Knowledge und Co.? Würde ich mal noch nicht so behaupten, aber es geht schon sehr, sehr stark in die Richtung, was wir eigentlich jetzt mit unseren operativen Datenbeständen und Data Mesh machen wollen.
Okay. Dann lass uns doch nochmal zum Schluss nochmal auf den Punkt kommen, zusammengefasst. Jetzt haben wir viel gehört, Data Mesh, was ist das, warum gibt's das? Wir haben Generative AI auch genannt, wir haben über die Vorteile gesprochen, auch über die spezifischen Herausforderungen, gerade auch in Richtung Governance. Was empfiehlst du deinen Kunden, die sich mit dem Thema jetzt befassen, die im Grunde eigentlich vorher damit noch nichts gemacht haben, also, und eher so dieses Think Big, Start Small oder eher genau andersrum, oder
Genau so würde ich sagen, weil...
Andersrum.
Nee, think big, start small, weil das ist eigentlich der Kern des Data Mesh Ansatzes. Ja, ich habe den Initialinvest, ich muss diese Plattform bauen, aber ich kann dann mit einem Team anfangen. Ich kann Datenprodukte aus einem Team bauen. Wenn ich damit fertig bin, kann ich ein zweites dazu nehmen. Wenn ich viel Kapazität habe, mache ich es parallel. Ich muss nicht dieses... Ich setze die Plattform jetzt hin und alle machen dieses riesen Migrations-Integrationsprojekt, wie auch immer. Sondern da ist wirklich dieser agile Ansatz sehr schön, finde ich. Das, was ich brauche, ist meine Self-Service-Plattform. Und dann kann ich Schritt für Schritt Teams onboarden, kann mit dem Enablement-Team Leute abholen, kann eine Awareness schaffen, kann die Mehrwerte immer besser steigern und auch darstellen. Von daher Datenstrategie in place haben. Mhm. Sich Gedanken darüber machen, welche Plattform will ich nutzen, auf welchen Provider will ich auch setzen, weil das natürlich auch eine finanzielle beziehungsweise auch eine finanzielle beziehungsweise ja, auch Legal Frage. Mhm. Also ich kann vielleicht nicht mit jedem zusammenarbeiten aus Legal Gründen oder ähnliches. Also
da braucht man das da eher die Hyperscaler oder sind dort eigentlich auch so klassische genau, Data Analytics
Plattform die Themen oder die Plattform beziehungsweise Hersteller, die da im Markt, zumindest das, was ich wahrnehme, immer herumgeistern, sind so Sachen wie Snowflake, Databricks, die Hyperscaler. Genau, das sind so mal die fünf großen, wo man häufig davon hört. Und sobald ich diese Plattform in place habe, kann das, klar, ich will irgendwann fertig werden, aber kann ich über 5 Jahre beispielsweise 3 Teams onboarden. Mhm. Also es kann wirklich Schritt für Schritt für Schritt gemacht werden.
Und dann immer weiter skalieren und andere sehen es dann, was man machen kann und dann der Appetit kommt beim Essen und dann
wird es
dann
so
auch skalieren. Also quasi klassisch wie bei der Cloud-Native Software-Entwicklung.
Ja. Aber da muss man sich halt dann auch überlegen, gerade so, wo baue ich meine Plattform? Ist es in der Cloud, ist es on-premise? Weil jetzt haben wir gerade so schön gesagt, agile Vorgehensweise, wir skalieren einfach. Skalieren on-premise heißt halt, ich brauche auch eine Hardware-Strategie dahinter. Aber das wäre aus meiner Sicht in der strategischen Betrachtung der Plattformauswahl einfach ein Kriterium, was man auch mit betrachten muss.
Weil man könnte jetzt auch eine virtualisierte On-Premise-Umgebung bieten, ja, auch ein Hyperscaler auch. Und da hat man zumindest jetzt vielleicht nicht die großen Skalierungsvorteile, also bis zum Ende, aber man hat zumindest ja auch in einem quasi Cloud-Stack On-Premise ja auch gewisse Vorteile. Ja, würdest du da eigentlich empfehlen, auf einen Provider zu setzen oder dann tatsächlich eigentlich eine Multi-Provider-Strategie zu fahren, also auch aus Provider-Login-Gesichtspunkten?
Genau. Also die Empfehlung ist halt da immer schwer auszusprechen, weil ich meine, wenn man mal klassisch in große Unternehmen guckt, machen die heute Multicloud, ja, die können das auch, die haben die Kapazitäten dafür, kriegen sie es gut gemanagt, aus meiner Sicht bedingt.
Sind wir wieder bei den IT-Operations, ne? Ändert sich vielleicht dann doch was, weil das auch
alles orchestrieren muss. Weil es nicht nur Operations ist, auch IT-Security aus meiner Sicht. Also wer kann mir, also wenn ich heute in einen großen Konzern gehe und mal nachfrage, dieser Nutzer, auf welche Cloud-Umgebungen hat er alles Berechtigung und in welcher Rolle? Wie viele Unternehmen können dir dann wirklich aussagefähig sagen, hier ist deine Excel-Liste und wir haben es dir automatisch generiert? Also deswegen meine ich, Multicloud, wenn möglich und gut gemanagt und es gibt eine gute Strategie dahinter, dann kann man mit Sicherheit auf Multicloud gehen. Ansonsten vielleicht auch wirklich sagen, ich setze dann eher vielleicht nicht auf einen Native Service von einem Hyperscaler, sondern setze halt auf meinen On-Premise, Hybrid, beispielsweise AWS Cloud Setup, was ich heute schon im Haus habe, ein Snowflake drauf und habe dann zumindest mal diese Unabhängigkeit, wenn ich jetzt sage, ich möchte von AWS mit dem Thema weggehen, dass ich mir das Pandora bei Azure aufbaue und als Snowflake als Plattform weiterhin nutze. Kann man auch
tun. Guter Punkt, ja.
Also das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was man für sich halt als Unternehmen auch in Betracht ziehen muss, weil am Ende des Tages, ich brauche das Budget, ich brauche die Kapazitäten dafür, ich brauche den Skill. Da muss man immer sagen, ich finde diese Diskussion Multicloud oder nur ein Cloud-Provider hängt immer sehr stark davon ab, was habe ich auch wirklich als Schlagkraft in meiner IT-Abteilung.
Und vermutlich auch bist du jetzt eher in einer hochregulierten Branche oder halt
oder nicht. Also da kann ich vielleicht gar keinen Cloud machen.
Ja, oder musst sogar eben auch auf Multicloud gehen, dass du sagst, dass du die Prozesse dann explizit auch aufteilst. Okay, ja, spannend. Mensch, da kamen wir jetzt quasi über Kundenzentrierung jetzt und Anforderungen an die Softwareentwicklung über Data Mesh, haben dann sogar auch Themen wie Informationssicherheit und Cybersecurity auch diskutiert. Ich glaube, festzuhalten ist tatsächlich, die Technologie ist es mal wieder nicht, sondern es ist tatsächlich auch das Thema Mindset und vermutlich auch dann auch der Mut, sich auch erstmal in kleinen Teams damit auseinanderzusetzen und dann entsprechend auch hoch zu skalieren.
Absolut.
Vielen Dank. Hat Spaß gemacht, Patrick.
Ich danke dir. Kann das nur zurückgeben. Hat mir immer sehr viel Freude bereitet und freue mich, wenn ich mal wieder dabei bin.
Alles klar. Bis bald.
Ciao. Bis bald. Ciao.
Sie möchten keine Folge von Lündonk Insights, Digital Consulting und Audit verpassen? Dann abonnieren Sie unseren Podcast auf den gängigen Plattformen wie Apple Podcasts, Spotify, Amazon, Deezer oder Google. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Kanal weiterempfehlen.